Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, die heutige Episode, die zeichne ich in Glaskogen in meiner winzig kleinen Hütte in der Wildnis auf. Und wie sollte es da anders sein, als dass wir in der ersten Episode aus Schweden über die Jagd in Schweden reden. Und das mache ich mit einem Jagdcast-Hörer aus Schweden, dem Markus. Und Markus und ich, wir zwei, ja, reden über die verschiedenen Jagdarten, die Unterschiede in der Jagdkultur. Und da wird, glaube ich, oder zumindest haben meine Freunde und ich als Kinder die Jagd in Schweden immer so ein bisschen glorifiziert, haben davon geredet, dass in Schweden eben tatsächlich so der Fleischjäger das Nonplusultra ist. Als ich dann aber vor 20 Jahren so beruflich und jägerisch erste Kontakte mit Schweden geknüpft habe, da musste ich ganz schnell feststellen, dass selbst Nichtjäger ganz genau wissen, wie viele Enten der Elch des Großvaters hatte, den er vor 20, 30 Jahren oder 40 erlegt hatte. Also umso näher man einer Sache kommt, umso klarer sieht man sie denn eben auch. Nichtsdestotrotz können wir beim Blick auf die Jagd in Schweden auch die deutsche Jagd so ein klein wenig die Jagd im deutschsprachigen Raum so ein bisschen einem Glaubwürdigkeitscheck unterziehen. Da gibt es in der heutigen Sendung vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß. Im Laufe der Sendung reden Markus und ich über die Gewichte der Elche und ich weiß gar nicht, ob wir das da wirklich klar betont haben, aber es geht um die Schlachtgewichte. Also ein Elch, der 200 Kilogramm Schlachtgewicht hat, ohne Decke, ohne Innereien, ohne Läufe, der hat ein Lebendgewicht von roundabout 400 Kilo. Und Markus hat das für uns rausgesucht, der stärkste jemals in Schweden zur Strecke gekommene Elch, der hatte ein Schlachtgewicht von sage und schreibe 457 Kilogramm. Das heißt, der wog lebend so roundabout 830 Kilogramm. Durchaus beachtliche Stücke, die es da unter widrigen Bedingungen zu bergen gilt. Ja, dann noch ganz kurz einmal auf meine Notizen geschaut. Ach ja, ein Thema, was wir auch nicht tangiert haben, die Jagd auf das Rehwild, auf den Rehbock, geht dieses Jahr, also wir zeichnen die Sendung haben die Sendung am 22.07.2022 aufgezeichnet, also erstmalig in 2022 gab es auf das Rehwild in ganz Schweden auch eine Frühjahrsjagd. Aber nichtsdestotrotz wird auch beim Rehwild eben die Brunft, was wir im deutschsprachigen Raum klassischerweise als Blattsaat bezeichnen, eben auch jagdfrei gehalten. So, ich glaube, das soll es jetzt wirklich der Vorrede gewesen sein. Jetzt hört ihr noch ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Markus. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Markus.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, du, mich hat gefreut, dass wir zwei uns virtuell über den Weg gelaufen sind. Denn Markus, du jagst in Nordwärmland an der Grenze zu Dalarna. Das ist so 2,5 Stunden nordöstlich von wo ich gerade sitze in meiner Hütte in Glaskogen. Nun bist du Deutscher. Was hat dich ausgerechnet dorthin verschlagen, Markus?
Ja, wir sind vor 7 Jahren ungefähr nach Schweden gezogen. Die Gegend, wo ich jage, ist aber schon länger in der Familie sozusagen. Meine Schwiegereltern haben da in den 90ern schon ein Haus gekauft. Dann hat man da öfter die Urlaube verbracht und das Interesse für die Jagd war immer da. Dann ist man da irgendwann mit dem örtlichen Jagdverein mal mitgegangen als Treiber. und auch mal mit auf dem Stand gesessen und so. Und dann, nachdem ich dann in Schweden angekommen war, habe ich mich entschieden, jetzt hier endlich auch mal einen Jagdschein zu machen. Und ja, seitdem bin ich da im Dorf fest verankert im Jagdverein.
Cool, aber du bist jetzt auch beruflich in Schweden unterwegs.
Genau, ja. Ich bin hier im Bergbau tätig, kann man sagen.
Okay, cool. Nun hast du gerade erwähnt, dass du deinen Jagdschein gemacht hast, und so wie ich es rausgehört habe, hast du das in der Tat auch in Schweden getan, richtig?
Das stimmt, ja. In Deutschland bin ich nie dazu gekommen. Ist ja auch doch ziemlich aufwendig, wie man so mitkriegt. Und ja, hier hatte ich dann Zeit, habe das Ganze als Integrationskurs getauft und bin das Ganze angegangen. Ja.
Ja, cool. Erzähl uns doch mal, wie das in Schweden so abläuft, die Ausbildung.
Ja, also zunächst einmal, wenn man einfach nur jagen möchte, braucht man ja erstmal so gesehen gar keine Ausbildung hier. Du kannst als sogenannte Aufsichtsjagd mit einem erfahrenen Jäger oder mit einem Jäger mitgehen, der dann dir auch seine Waffe geben darf. Und dann könntest du eigentlich loslegen. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist die staatliche Jagdkarte, die musst du kaufen. Und dann geht das. Wenn man dann natürlich selber Waffen besitzen möchte, dann muss man das Jägerexamen nachweisen. Und dafür muss man halt einen Theoriekurs machen. Gibt es unterschiedliche Modelle, gibt es auch Wochenendkurse oder so Kompaktkurse oder so. Ich habe das über einen längeren Zeitraum gemacht. Das war dann ein Winter, haben wir uns einmal die Woche abends getroffen, die Theorie durchgegangen und so weiter. Genau, und dann hat man, als dann der Frühling kam, waren wir dann auch auf der Schießbahn, haben da die unterschiedlichen Prüfungsmomente trainiert. Ja.
Und die Schießprüfung, die ist denn, also ich habe sie seinerzeit auf den laufenden Elch gemacht. Wie war das bei dir?
Genau, also es gibt unterschiedliche Schießprüfungen für die unterschiedlichen Waffenklassen. Du musst zuerst die Theorieprüfung machen. Das sind 70 Fragen, Multiple Choice, mittlerweile auch digital. Davon musst du von den 70 Fragen 60 richtig haben und du hast maximal 60 Minuten Zeit. Das ist erstmal der erste Schritt und wenn du die bestanden hast, dann darfst du dich an die praktischen Prüfungen heranwagen. Und die teilen sich auf in die Flintenprüfung und in die Büchsenprüfung. Und da gibt es dann auch jeweils eine Grundprüfung. Bei der Flinte ist das dann, fängt an mit dem sicheren Umgang mit der Waffe. Du bekommst also eine Waffe in die Hand, musst dann natürlich kontrollieren, ist sie geladen oder entladen. Und in unserem Fall war es, meine ich, sogar ein Bock. Und dann geht man. Ja, nennt sich so ein Jagdsteig, also so einen kleinen Weg durch ein kleines Waldstück mit dem Prüfer, mit der Prüferin in meinem Fall auch. Und dann gibt es unterschiedliche Hindernisse. Einmal ist es ein Zaun, der zu überklettern ist. Und an einer anderen Stelle ist es ein kleiner Graben, über den man drüber springen muss. Und dann wollen die halt sehen, dass man die Waffe vorher entlädt. Die Schrotpatronen in die Tasche steckt und dann mit der, sagt man, gebrochenen
Ja.
Bockflinte halt das Hindernis überwindet und danach wieder die Waffe schussbereit macht, um dann ja, seiner Jagd weiter auszuüben und weiterzugehen. Und dann ist in dieser Prüfung war dann gleichzeitig schon der nächste Schritt mit eingebaut. Das ist die Abstandseinschätzung. Das heißt, entlang dieses Pfades, den man da gegangen ist, waren unterschiedliche Figuren im Wald aufgestellt. Und dann, wenn man die gesehen hat, sollte man also in den Anschlag gehen. Und dann entweder ja, im Prinzip Peng sagen oder sagen, dass man nicht schießen wird, weil der Abstand nicht passt. Die letzte Figur war ein Vogel, und dann gen Himmel schauen. Das war dann schon interessant. Genau, und das ist dann die erste Prüfung. Dann gehört noch Tontaubenschießen dazu. und am Ende die laufenden Figuren, entweder ein Reh oder ich habe auch schon mal gehört, dass es ein Hase war, auf den man dann schießen muss. Und in unserem Fall war es eine Rehfigur. Und dann sollen halt eine bestimmte Anzahl Schrotkörner im tödlichen Trefferbereich gelandet sein. Und wenn die Prüfung bestanden sind, dann hat man also im Prinzip schon die Schrotprüfung bestanden. Die wird auch schon auf dem Jägerexamen eingetragen. Damit könnte man dann also schon mal losgehen und sich eine Schrotflinte besorgen. Und dann getrennt davon gibt es also noch die Grundprüfung, Büchse. Da geht es dann darum, auch wieder zunächst mal der sichere Umgang mit der Waffe. Man bekommt die Waffe in die Hand. Man überprüft alles und der Prüfer, die Prüferin schaut ganz einfach, wie geht man mit der Waffe um. Sieht das Ganze sicher aus. Dann hat man eine Zielscheibe auf 80 Meter, meine ich, war es zunächst. Und dann schießt man sitzend mit, ja, wie sagt man, voller Unterstützung, Arme aufliegend und so weiter aus der Schießbank. 4 Schuss. Die sollen dann also in einem Trefferbereich von 12 cm Umkreis allesamt liegen. Also man soll eine schöne Serie schießen, ganz einfach. Und danach, was meine ich, auf 50 Meter freistehend und dann hat man 17 cm Umkreis, soll die Serie sitzen. Dabei spielt es dann auch keine Rolle, wo die Serie auf der Scheibe sitzt, sondern man soll ganz einfach eine dichte Serie schießen. Und das wäre dann also auch schon die Grundprüfung Büchse. Damit dürfte man sich dann Büchsen kaufen bis Klasse 2. Und dann gibt es noch die Hochwildprüfung. Das ist, wie du schon erwähnt hast, der laufende Elch. Wenn man den dann bestanden hat, darf man sich also auch Klasse 1 Gewehre kaufen. Der laufende Elch funktioniert, ich weiß gar nicht, wie der laufende Keiler funktioniert, aber in dem Fall ist es so bei uns, dass der Elch kommt also auf die Bahn, bleibt stehen, auf 80 Meter ist das Ganze, man gibt einen Schuss ab und mit dem Schuss fängt der Elch an zu laufen und dann gibt man also noch einen Schuss auf den laufenden Elch ab und dann kommt der Elch wieder von der anderen Seite, bleibt auch erst wieder stehen und läuft dann mit dem Schuss wieder los. Also eine Serie sind 4 Schuss und davon hat man maximal 9 Serien bei der Prüfung, wovon 3 bestanden sein müssen. Das bedeutet also, alle 4 Schuss müssen im Trefferbereich sitzen.
Ja, durchaus nicht unanspruchsvoll, aber klingt mir sehr, sehr praxisnah, das ganze Prüfungswesen. Hat dich das gut auf die jagdliche Praxis vorbereitet?
Ja, nein. Ich glaube, das Ganze, wie du schon sagst, es ist sehr praxisnah, der sichere Umgang mit der Waffe, das wird also, da wird sehr viel Wert drauf gelegt und das bereitet einen natürlich vor. Der laufende Elch ist auch ein super Training. In unserem Fall müssen wir auch jährlich die Serien nachweisen, die wir schießen, weil unser Verpächter ist ein großer Waldkonzern. Die wollen also, dass die Jäger das jedes Jahr nachweisen. Das trainiert auf jeden Fall. Das ist gut. Das mit den Tontauben fand ich ein bisschen zu einfach fast, weil das war also Trapp geschossen, also von einem wegfliegend, allerdings immer im gleichen Winkel und man konnte sich sehr gut darauf vorbereiten, wo die Taube hinfliegen wird, so ungefähr. Es war also kein ja, Zufall dabei. Und ansonsten habe ich das Gefühl, dass es hier immer mehr darum geht, ja, du machst das Jägerexamen, du bildest dich zum Jäger aus, aber traditionell ist es doch eher so, dass man schon von klein auf mitgenommen wird und das eher so von seinem, in Deutschland würde man Lehrprinzen sagen, lernt. Deswegen die Ausbildung generell ist, wenn ich das aus Deutschland höre, doch sehr viel kompakter, kürzer und der Anspruch vor allem auch an die Theorieprüfung ist, glaube ich. Also es können Fragen aus allen Bereichen auftauchen, das darf man nicht unterschätzen, aber ich glaube insgesamt ist es doch sehr viel weniger umfangreich und detailliert manchmal. Also genau, in Deutschland gibt es ja noch diese Verhöre, mündlichen Prüfungen, wo man vorm Komitee sitzt und irgendwelche Figuren in die Hand bekommt oder eine bestimmte Waffe und man muss den Mauser 98 im Detail erklären oder sowas.
Ja, ich glaube, es ist
So geht
tatsächlich
mir einfach.
hier eher so, dass man von klein auf an Jagd ist noch ein bisschen mehr in der Gesellschaft als in Deutschland, oder?
Auf jeden Fall, also wenn man einfach sich die Zahlen anguckt, es gibt etwas mehr als 300.000 Jäger bei etwas mehr als 10 Millionen Einwohnern. Und ich glaube, in Deutschland haben wir ungefähr die gleiche Anzahl Jäger bei achtmal so vielen
Ja, vielleicht gerade
Einwohnern.
400.000, aber ja, das ist ein ziemliches Missverhältnis, ne?
Ja, also es ist schon sehr weit verbreitet. Eigentlich kennt jeder irgendwen, hat jemanden in der Familie oder jagt selbst. Und
Ja, ich habe es hier auch
genau das
erlebt, ne?
dann.
Also hier ist, auch wenn die Herbstferien bei uns immer variieren, irgendwie haben wir jetzt das zweite Jahr in Folge Volltreffer, die Elchjagdwoche in den
Ja.
Herbstferien. Und da meinten der Vorstandsvorsitzende von der Jagdgenossenschaft hier, also sind dann auch diejenigen, die die Jagd hier mit ausüben. Überhaupt kein Problem, der Junge kommt mit zur Jagd. Also mein Sohn in dem Fall.
Genau.
Ne? Also da wird hier ganz locker mit umgegangen. Finde ich auch sehr
Auf jeden Fall.
sympathisch. Ja, du, also vieles aus der schwedischen Wildbahn, das kennen wir auch in Deutschland. Ne? Wir haben Reh, Hase, Fasan und sagen wir mal so, im deutschsprachigen Raum auch Birk und Auerwild. Und ganz vereinzelt gibt es in Schweden ja, glaube ich, auch Rot- und Dammwild. Aber es gibt so eine grundsätzliche Verschiedenheit, was die Jagdzeiten angeht, die Gestaltung der Jagdzeiten. Die gehen nämlich erstaunlich spät los bei den meisten Tierarten. Erzähl uns doch mal bitte, was da so der grundsätzliche Gedanke, die grundsätzliche Überlegung hinter den Jagdzeiten ist.
Also im Prinzip geht es immer darum, dass man die Brunftzeiten abwartet und danach geht es mit den Jagdzeiten los. Also ist vielleicht jetzt gerade aktuell der größte Unterschied. Ich kriege aus Deutschland die Nachrichten, die Blattzeit geht los. Du hast letzte Woche, meine ich, noch den Beitrag gebracht mit den Blattern.
Ja, genau.
Und hier sitze ich und denke mir so, ja, ich warte dann noch bis zum 21. August. Nee, 16. August
Ja,
geht's
Mitte
los mit den.
August, ne? Ja.
Ja, genau.
Ja, das finde ich ganz charmant, weil das zieht sich ja durch die Wildarten durch, ne? Also Rotwild, Dammwild, ja, eigentlich alle, die ich gerade aufgezählt habe.
Genau, im Prinzip für alle Wildarten. Eine Ausnahme gilt da vielleicht für den Elch. Im nördlichen Teil des Landes wird da ja schon im September gejagt. Dafür macht man dann, wenn die Brunft eintritt, noch eine zweiwöchige Brunftpause, damit die dann in Ruhe, ja, sich vermehren dürfen. Und wenn die Bullen dann ihren Dienst geleistet haben, dann darf man sie dann auch wieder schießen.
Ja, ich finde das gerade mit Blick auf die Verwertung des Wildbretes sehr, sehr charmant. Also ich weiß nicht, inwieweit die Brunftigkeit des Elches eben die Verwertbarkeit des Wildbrets einschränkt, aber beim Rothirschen und beim Dammhirschen ist es ja definitiv so. Also von daher.
Man riecht es schon noch.
Ja, cool. Du, anders als daheim, eben gerade hatten wir so die Wildarten, die man auch im deutschsprachigen Raum bejagt, aber ja, hier gibt es eben auch, gerade auch bei dir oben, in Nordwärmland, Dalarna, da gibt es Bären und Wölfe, haben wir ja selbst hier unten bei uns in Glaskogen. Und die können auch bejagt werden. Wie ist denn die Jagd auf die beiden Wildarten reglementiert und organisiert?
Also just Wolf und Bär sind sogenannte Lizenzjagden. Wolf ist natürlich ein super sensibles Thema, schwieriges Thema auch hier. Die Lizenzjagden werden jedes Jahr wieder, da werden Klagen eingereicht und dann finden sie mal statt und mal doch nicht. Und das war die letzten Jahre echt immer ein Hin und Her. Aber genau, sogenannte Lizenzjagden, vielleicht am Beispiel vom Bären. Es werden also größere Bereiche in den einzelnen Lands. Das sind ja vielleicht vergleichbar mit Bundesländern, aber Verwaltungsbereiche, ganz einfach. Da wird also eine Anzahl von Bären freigegeben. Und diese Anzahl von Bären darf dann also in dem gesamten Gebiet nicht überschritten werden, im Prinzip. Man muss sich nicht anmelden oder so. Man muss eine bestimmte Prüfung vorher gemacht haben. Also auch eine Schießprüfung auf eine Bärenfigur. Wie genau die abläuft, weiß ich nicht. Und dann gibt es also bestimmte Regeln einzuhalten, dass man zum Beispiel mindestens einmal pro Stunde muss man kontrollieren, ob die Abschussquote schon erfüllt ist oder nicht. Dass also diese freigegebene Zahl auch bloß nicht überschritten wird. Und wenn dann der Bär geschossen wurde, dann muss man auch einen Kontrolleur bestellen von der Verwaltungsbehörde, der dann rauskommt und den Bären vermisst und wiegt und sozusagen abnimmt, dass das Ganze auch ordentlich gelaufen ist.
Ja, und diese stündliche Nachfragen, das macht echt Sinn, ne? Wenn ich richtig liege, dann haben letztes Jahr, war es Nordwärmland oder Dalarna, war die Bärenquote innerhalb der ersten 4 Stunden erfüllt.
Ja, das kommt hin. Das ging ziemlich schnell letztes Jahr und viele Leute sagen halt auch, dass es einfach nur zeigt, wie viele Bären es gibt und dass die Quoten zu niedrig angesetzt sind. Und es ist auch vorgekommen, dass dann jemand noch deutlich nach dieser Zeit einen überschüssigen Bären sozusagen geschossen hat und das wird dann auch teuer.
Das heißt, das wird dann nur mit einer Geldstrafe belegt oder ist dann auch der Jagdschein weg?
Ja, das ist eine Geldstrafe. Ich weiß nicht, wie es in dem Fall war. Müsste man nochmal nachschauen. Also diese Zuverlässigkeit, wie es die in Deutschland gibt, die gibt es in dem Sinne hier nicht. Wenn du wirklich vorbestraft wirst, im Sinne von einer Strafe und nicht im Sinne von einer, ja, verglichen mit einer Ordnungswidrigkeit, dann endet das natürlich, wird das in deinem Register eingetragen, in deinem, wie sagt man,
Gott.
Strafregister.
Ja, wie
Mir
heißt denn
fällt das
das?
deutsche Wort nicht
Im
ein.
Führungszeugnis, ne?
Führungszeugnis, danke,
Ja.
genau. Da wird das eingetragen und dann sehen die also auch, dass du legaler Waffenbesitzer bist und dann wird die entsprechende Polizeidienststelle für den Waffenbesitz ist in Schweden die Polizei zuständig. Die werden auch dann darüber informiert und je nachdem, welches Verbrechen du begangen hast, sozusagen, können die dann auch deine Waffenlizenzen wieder einziehen oder du bekommst eine sogenannte Erinnerung, dass du dich doch bitte ans Gesetz halten sollst. Und dann geht das weiter. Aber so, wie gesagt, dass es so eine Zuverlässigkeit gibt, dass du aus anderen Gründen irgendwie dann deine Waffenlizenzen verlierst. Du musst schon ein Verbrechen begangen haben und gerichtlich verurteilt werden.
Du, ich würde ganz gerne mal auf das herbstliche Highlight der Jagd in Schweden oder ich sag mal in Skandinavien zu sprechen kommen. Das ist abgesehen von den beiden Apex-Prädatoren Wolf und Bär zweifelsohne die Jagd auf den Elch. Ich glaube, viele Leute nehmen sich extra Urlaub dafür. Wie ist das denn bei euch im Revier organisiert? Wie läuft die Elchjagd bei euch ab?
Ja, also wir jagen auf ungefähr 6000 Hektar. Das ist unser Revier. Das bewirtschaften wir mit einem Jagdverein. Da sind wir so um die 30 Jäger und Jägerinnen. Und just zur Elchjagd, das ist also, wie du sagst, das Highlight. Da kommen fast alle zusammen. Ungefähr die Hälfte unserer Mitglieder wohnt in der Gegend und die andere Hälfte ist über Schweden verteilt, Norwegen, Deutschland. Und dann trifft man sich im Dorf morgens um 7, wenn es noch dunkel ist. Manchmal noch schön knackig kalt, leider immer seltener. Und just der erste Tag, dann einer war schon ganz früh da, das Lagerfeuer prasselt, Kaffee ist gemacht. Und dann ist das so ein, wie so ein Klassentreffen. Nach einem Jahr sieht man sich wieder. Es wird viel erzählt. Und dann wird eine ganze Woche gejagt. Jeden Tag früh raus, nachmittags wieder rein. Wir schießen so, ja, um die 3 Elche pro 1000 Hektar kriegen wir immer zugeteilt. Das heißt, so, wenn alles gut läuft, hat man dann so nach der Woche vielleicht 15 oder mehr Elche zusammen. Wir haben da eine kleine Schlachtbude.
Ja, bevor wir ans
Das
Schlachten kommen, würde ich ganz
heißt,
gerne noch ein bisschen auf die Jagd eingehen.
ach so, wie die Jagd an sich abläuft.
Ja,
Ja,
genau.
natürlich.
Habt ihr auch so morgens und nachmittags jeweils ein Treiben oder wie läuft das ab?
Genau. Genau so machen wir das auch. Selten mal auch drei. Und die Jäger werden also auf Stände verteilt. Ich glaube, ähnlich wie in einer klassischen deutschen Drückjagd sitzt man dann auf seinem Stand. Und dann ist das Besondere hier in Schweden halt, dass sehr, sehr viel mit Hunden gejagt wird und vor allem, dass die Hunde selbstständig arbeiten. In den meisten Fällen, just bei der Elchjagd, sind das ich glaube, der wird in Deutschland als Elchhund Grau geführt. Das sind Spitze und die gehen also ins Treiben rein, suchen sich selbstständig ein Elch und dann kommt der im besten Fall an einem der Stände vorbei. Das ist sehr, sehr spannend. Also es gibt eigentlich nichts Schöneres, als da auf dem Stand zu sitzen und irgendwann gibt der Hund Spurlaut und dann geben die auch Sichtlaut und dann weiß man so, jetzt geht's ab. Und wenn dann die Geräusche immer näher kommen, dann gibt es Gänsehaut.
Ja, das ist mordspannend, ne? Also definitiv. Also mein letzten oder meinen letzten und einzigen Elch habe ich vor ziemlich genau 20 Jahren geschossen. Diesen Herbst vor 20 Jahren. Und freue mich riesig auf die kommende Saison.
Ja, ich mich auch.
Wie stark werden die Elche denn bei euch?
Ja, also im Schnitt würde ich sagen, haben die Großen ein Schlachtgewicht von vielleicht bis 200 Kilo. So.
Ja.
Und dann die Kälber schießen wir auch ziemlich viele. Die Hälfte ungefähr der Quote sind immer Kälber. Die liegen so bei um die 80 Kilo vielleicht Schlachtgewicht.
Okay, das hätte ich jetzt stärker erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wird dann Richtung Norden größer, ne?
Ja. Wie bergt ihr dir denn? Also, weil, also jetzt nur von hier aus gesprochen, ich sitze ja gerade mitten im Revier, gucke hier in so einer Landschaft, die aus vereinzelten Kiefernwäldern und ausgedehnten Mooren besteht. Wie schaut es bei euch aus?
Ungefähr genauso. Kiefern, Fichten, Birken. Großartig andere Bäume gibt es nicht. Es wird schon ein bisschen hügeliger. Und dann ist halt alles mit eiszeitlichen, ja, Geschiebe, Stein, ziemlich steinig, kann man sagen. Und dann wird das Bergen natürlich spannend. Unser Revier ist durchzogen von vielen Wegen. Also oft hat man tatsächlich Glück, dass es gar nicht so weit bis zum nächsten befahrbaren Weg ist. Aber manchmal sind es halt auch, ja, 2, 3 Kilometer können es schon mal sein. Und dann haben wir dafür den Elchtrecker. Ja, es ist also so ein Kettenfahrzeug, kann man sagen, mit einer Wanne und einer Winch, einer Seilwinde, mit der man den Elch dann also auf diese Wanne ziehen kann. Und dann kann man das Kettenfahrzeug, hat einen Motor und dann kann man damit ganz angenehm eigentlich durch den Wald fahren, wenn es nicht zu steinig ist oder zu sumpfig. An bestimmte Stellen fahren wir auch mit dem Quad und dann gibt es so einen Schlitten, auf den man den Elch ziehen kann. Und im schlimmsten Fall gibt es ein paar Spanngurte und dann wird er mit Muskelkraft
Ja.
rausgezogen.
Ja, sehr cool. Ja, so haben wir das also mit Kettenfahrzeug und Wanne hatten wir das seinerzeit auch gemacht. Damals habe ich allerdings persönlich nur die Trophäe gekriegt. Dieses Jahr läuft das Ganze etwas anders, wo ich Mitglied im Jagdverein hier bin. Erzähl uns doch mal, wieso das Prozedere mit dem Wildbret ist.
Ja, also das ist im Prinzip genau ähnlich. Wenn wir Gäste dabei haben, die Trophäe dürften sie dann auch haben, aber das Fleisch ist heilig. Das wird also unter den Mitgliedern verteilt und ausgelost. Wir schlachten also gemeinsam und dann werden ja Portionen gebildet mit Haufen und dann ist klar, nicht jeder kann ein Filet kriegen zum Beispiel und dann versucht man also das so ein bisschen auszugleichen, dass die Haufen unter sich mehr oder weniger gerecht sind und dann kriegt jeder Haufen eine Losnummer und dann wird verlost, wer welchen bekommt und dann geht man mit seinen 40, 50 Kilo Fleisch nach Hause und sitzt noch den ganzen Nachmittag in der Küche und vakuumiert.
Ja, das ist genial, ne? Also ich habe es letztes Jahr nur gesehen, selber hier nicht selber aktiv teilgenommen, aber da standen dann um die Jagdhütte herum die Maurerbütten, ja, und voller
Genau.
Tüten mit Wildbret.
Genau. Also ja. Im Schnitt kommt nach der Woche, würde ich mal so sagen, 20 Kilo, wie sagt man denn auf Deutsch, feine Stücke zusammen, also Filet und Bratenstücke und so und ungefähr nochmal genauso viel Hackfleisch machen wir auch direkt an der Schlachtbude gemeinsam fertig und dann braucht man eine große Gefriertruhe zu Hause.
Ja gut, ist ja eh ratsam, wenn man jagdlich unterwegs ist, sowas daheim zu haben. Ne?
Ja,
Du,
wenn man halt noch andere Sachen jagt, dann muss die Truhe entsprechend noch größer
ja, definitiv. Du, auch wenn ich mich echt auf die Elchjagd freue, ne? Also ich bin hier in zwei Revieren, wir haben 5 Tage in dem einen, 2 Tage in dem anderen. Das wird sicherlich eine, ja, ich kann es nicht anders sagen, eine geile Zeit.
mit Sicherheit.
Unabhängig davon, ob ich selber was erlege oder nicht. Aber wo ich
Richtig.
ehrlich gesagt noch ein bisschen heißer drauf bin, das ist die Jagd auf den Biber. Ich bin, ja, kann es gar nicht abwarten, das erste Mal den Biberschwanz oder ja, Schwanzflosse, sage ich mal, zuzubereiten. Der soll ja echt super lecker sein. Bist du schon mal in den Genuss von Biber Wildbret gekommen und hast ihn gar selbst erlegt?
Nein, leider nicht. Ich habe auch gehört, dass es sehr lecker sein soll. Geräucherte Keulen sollen sehr gut sein. Was ich schon probiert habe, ist Bäverhäut, wenn dir das was sagt.
Nee, sagt mir noch nichts, erzähl mal.
Ja, dann darf ich dir eigentlich nicht die Spannung nehmen. Du müsstest eigentlich deine Jagdkameraden fragen, ob sie dich nicht mal auf einen Bäverhäut einladen sollten. Aber ich verrate es dir. Das ist im Prinzip ein aufgesetzter Schnaps aus dem Bibergeil. Ja, schmeckt wie eine alte Lederhose, die lange im Keller gehangen hat, riechen würde.
Ich weiß nicht, ob ich da so heiß drauf bin.
Ah, kann man mal ein Gläschen von zu sich nehmen.
Ja,
Und je nachdem, wer es hergestellt hat, ist es natürlich auch unterschiedlich stark. Aber das ist schon was Besonderes. Also vor allem auch, wenn man mal, ja, wie ich gerade sagte, jemanden darauf einlädt, der jetzt nicht unbedingt damit rechnet, was es ist. Weil im ersten Moment schmeckt es ja, wie ein Kräuterbitter, irgendwie eine besondere Note und dann erklärt man, was es ist, dann fällt den meisten die Kinnlade runter.
aber da sind die ja eh sehr kreativ, was die Schnäpse angeht. Also von daher,
Oh ja.
ja.
Genau. Nein, aber Biberjagd habe ich tatsächlich selber schon ausprobiert. Erlegen konnte ich leider keinen. Hatte auch viel damit zu tun, dass ich unerfahren war und mich einfach nicht getraut habe. Da bin ich ganz ehrlich. Das war einfach die Situation. Dir geht der Puls hoch, du siehst diesen Biber und du kannst dich einfach nicht entscheiden. Ist es jetzt eine gute Schussgelegenheit oder nicht? Gerade wenn die auch durchs Wasser schwimmen und man liest unterschiedlich, soll man sie jetzt im Wasser schießen? Ja, nein. Ist schon spannend. Und dann muss man sich natürlich auch vorher Gedanken drüber machen, wenn ich den Biber jetzt da auf der anderen Seite von diesem kleinen Fluss erlege, wie kriege ich den denn dann da überhaupt weg? Weil wenn man da so Anfang Mitte April sitzt und es ist noch Eis und Schnee an den Ufern, das Wasser ist gerade so frei, dann will man da auch nicht unbedingt durchschwimmen, um das Tier zu bergen.
Ja, das ist nicht
Genau, aber
ohne hier,
gesehen
ne?
habe ich nicht.
Ja.
Ja, Ansicht hatte ich auch mehrere Abende in Folge. Und an einem Abend war es wirklich nah, aber ich habe es dann sein gelassen, ich habe den Finger gerade gelassen. Dafür hatte ich am anderen Abend, kam der Otter vorbei, saß 60 Meter von mir, hat einen Fisch verputzt. Das sind besondere Erlebnisse, keine Frage.
Ja, sehr cool. Naja, und das man muss ja auch nicht alles in den ersten paar Jahren erledigen, ne? Und es gibt ja durchaus noch viele, viele andere spannende Jagdgelegenheiten hier. Hier, gerade hier in der
Ja.
Gegend. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber auch ganz besonders auf Auer und Birkwild. Die Besetze sind
Ja.
hier echt hervorragend. Ich muss regelmäßig aufpassen, dass ich die nicht überfahre, weil die gerade das Auerwild hier gerne auf den Straßen denn die Magensteine aufliest.
Genau.
Wie bejagt ihr denn die Raufußhühner bei euch?
Wir sind, also ganz generell gibt es verschiedene Jagdarten, die da durchgeführt werden. Ganz üblich ist die sogenannte Topvogeljagd. Da geht man also in irgendeiner Form in den Wald und würde den Vogel halt vom Baum schießen. Das ist für deutsche Jäger klingt das immer so unglaublich, dass man die Büchse gen Himmel richtet und den Vogel vom Baum schießt, weil man ja doch, also man muss da sehr aufpassen, wo ist die nächste Bebauung, Besiedlung, eventuell auch das einzeln stehende Haus vom Nachbarn. Da muss man schon sehr aufpassen und sich vielleicht auch den Gedanken machen, ist der Nachbar eventuell zu Hause oder nicht.
Ja, oder der
Aber man würde
Wanderer
auch sehen, ist
einfach
der drin.
irgendwo unterwegs,
Genau,
ne?
genau. Es ist gerade letztes Jahr in Finnland noch passiert, dass in doch einiger Entfernung dann ein Mountainbiker vom Fahrrad geholt wurde, leider. Ist also schon nicht so ganz ohne. Und da gibt es dann also auch wieder verschiedene Dinge. Wir haben es auf Schneeschuhen gemacht. Wenn dann so 1 Meter, 1,5 Meter Schnee im Wald liegt, dann wandert man mit seinen Schneeschuhen da durch und hält ganz einfach Ausschau mit dem Fernglas auf die Vögel, die schon in den Bäumen sitzen. Die sieht man eigentlich dann immer ganz gut oben in den Fichten sitzen zum Beispiel. Und dann versucht man sich so nah wie möglich ranzupirschen. Man kann auch Hunde einsetzen. Es gibt die, ja, wie würde man es denn übersetzen? Baumverbeller. Es sind auch spitze Norbottenspätzle zum Beispiel. Oder so, die scheuchen die Vögel also aus dem Schnee auf. Die graben sich ja üblicherweise über Tag im Schnee ein. Und dann würden sie also durch Bellen anzeigen, auf welchen Baum der Vogel jetzt geflüchtet ist.
Ja, das hat, glaube ich, noch einen ganz interessanten Nebeneffekt, weil durch das Bellen und den Hund am Fuße des Baumes wird der Vogel natürlich auch abgelenkt, oder?
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber das soll eine sehr, sehr spannende Jagdform sein. Vor allem auch in der Zusammenarbeit mit dem Hund natürlich.
Ja.
Und dann hast du auch direkt den Apporteur dabei. Dann fällt das Suchen weg, weil wenn die aus ja, einiger Höhe dann vom Baum in den Schnee fallen, dann sind sie auch nicht immer so leicht zu finden.
Ja, du, nur um für alle Zuhörer die nötige Klarheit zu schaffen, die Topjagd, das ist letztendlich die Wipfeljagd. Da wird
Okay.
mit dem Büchsengeschoss der Vogel aus dem Baum geschossen. Na, für viele, die
Ganz
wie
genau.
ich mit nur der gewachsene Boden gilt als Kugelfang groß geworden sind, ist das schon eine ziemliche Umstellung. Und da habe ich auch tatsächlich mit Aufgang der Raufußhuhnjagd ja doch schon ab und zu so ein bisschen Bauchweh.
Ja, also das ist hier natürlich auch generell so, dass nur der gewachsene Boden Kugelfang ist. Auch alleine mit den vielen Steinen im Wald müssen wir sehr aufpassen. Und ich würde sagen, da diese Wipfeljagd, die stellt da doch die große Ausnahme dar.
Ja. Mit was für ein Kalibern oder was, also wir haben schon gesagt, dass die Büchse, mit der ihr eben auf Auerhahn und Birkwild geht, aber mit was für ein Kaliber schießt du da so auf wahrscheinlich unterschiedliche für Auerhahn und Birkwild?
Ja, ich habe nur eine 3006.
Okay.
Da würde ich dann aber auch ein Vollmantelgeschoss nehmen und dann geht das.
Ja.
Richtig. Ansonsten kann man auch kleinere Kaliber natürlich nehmen.
Was ist die Empfehlung? Weißt du, was so, wenn man die Auswahl hat, was so ein ganz besonders gut geeignetes Kaliber ist für den Auerhahn?
Ja, gerade Flugbahnen und so liest man immer. Ich kann dir jetzt kein spezielles Kaliber nennen. wo die Leute sagen, das ist das Nonplusultra. Das ist hier auch, wenn man dann im Internet schaut und sich die Expertenmeinungen einholt, dann fragst du
Ja,
fünf
okay.
Jäger und kriegst fünf Meinungen.
Ja, mindestens. Ja.
Aber so ganz generell, ich glaube schon, dass viele die großen Kaliber nehmen und dann also Vollmantelgeschosse bevorzugen natürlich.
Ja, ich gucke hier quasi auf dem Birkwild Balzplatz. Das Schöne, ich habe es in den Jagdcast-Sendungen ja schon bestimmt schon zwei, dreimal gesagt, die haben eine Frühjahrsbalz, das ist die reproduktive Balz, und dann haben sie eben die Herbstbalz, wo man nichts falsch machen kann, wenn man die Stücken bejagt. Und da darf hier dann eben auch auf das Birkwild gejagt werden, ne?
Genau. Also sowohl Birk- und Auerwild sind die Hähne im Winter frei, von November bis Februar und dann in den Sommer- und Herbstmonaten im Prinzip alle Tiere. Und dann unterscheidet sich das ein bisschen, je nachdem, in welcher Region von Schweden man jetzt gerade ist.
Ja.
Aber die Hähne sind im Prinzip alles, was nördlich der zwei großen Seen sind, ist im Winter die große Zeit dafür.
Ja, aber hier bei uns, glaube ich, geht es noch einen Ticken früher los, ne? Ich glaube, Wärmland ist da auch noch zweigeteilt, aber bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Markus, du folgst morgen deiner Familie in die Stüger, in eure Hütte oder ja, klang vorhin nach dem richtigen Haus in der Wildnis.
Genau, ja, bei uns ist schon ein größeres Haus.
Ja, sehr cool. Bei
Oder
mir
was heißt größer?
ist
Groß
es
ist es
eine
auch nicht, aber es
winzig
reicht für
kleine
die
Hütte.
Familie. Nein, nein. Also wir haben auch fließendes Wasser und Strom. Genau.
Da kann man ja
Und
gar nicht von
heute die.
Wildnis reden, egal wo die Hütte steht.
Ah, wir haben schon 30 Kilometer in jede Richtung bis zum nächsten Supermarkt. So ist es dann schon. Genau, heute den letzten Tag gearbeitet, morgen früh noch den Anhänger packen. Ich habe noch eine Kanzel gebaut. Die soll mit und dann geht's in den wohlverdienten Urlaub.
Ja, sehr schön. Neue Erinnerungen schaffen. Bevor es daran geht, bin ich aber interessiert an den vorherigen Erinnerungen, so an deinem bisher spannendsten Outdoor-Erlebnis in Schweden. Es kann mit der Büchse gewesen sein oder mit der Angel oder komplett ohne. Erzähl uns doch mal, was für dich jetzt so in diesem, ja, ich sag mal, schwedischen Wildnis so für dich das interessanteste, das spannendste Outdoor-Erlebnis war.
Da gibt es viele. Ich erinnere mich gerne an einen Fuchs, den habe ich beim Kajakfahren gesehen. Der stand dann ungefähr 10 Meter von mir auf dem Stein und hat sich gewundert, was schwimmt da auf dem Wasser. Hat sich nicht so richtig bedroht gefühlt. Und wir haben uns lange angeschaut. Letztes Jahr bei der Elchjagd kam ungefähr 20 Zentimeter von meinem Stiefel ein kleiner Wiesel zwischen den Steinen her. Und ich habe da so eine Bewegung im Augenwinkel gesehen und dachte mir, huh, was ist das denn? Und in dem Moment, wo ich den Kopf gedreht habe, war er sofort weg. Der erste geschossene Elch ist natürlich riesig, was jagdliche Erlebnisse angeht.
Ja, steigt da doch mal ein bisschen tiefer ein. Wie war denn das?
Puls auf 180 auf jeden Fall, mindestens. Ich hatte. In Schweden sagt man Pass, also einen Stand bekommen, allerdings ohne Kanzel oder wir haben oft so Drückjagdböcke ganz einfach. Kanzeln gibt es eigentlich gar nicht bei uns, außer wenn der Deutsche kommt und eine aufstellt. Genau, und ich kam da an und irgendwie hatte ich ein richtig gutes Gefühl und dachte mir, boah, hier geht was. Und ich habe gar nicht erst meinen Rucksackstuhl aufgebaut, sondern ich stand einfach an einen Baum gelehnt, weil ich auch in alle Richtungen schussfrei hatte und habe einfach ja, den Wald beobachtet. Und dann steht man so ganz relaxed mit der Schulter an den Baum gelehnt, die Waffe so unterm Arm und schaut immer so geradeaus rechtsmäßig in den Wald und irgendwann dreht man den Kopf doch mal nach links. Und dann steht da plötzlich auf 40 Meter so eine Elchkuh. Ich weiß nicht, wo die hergekommen ist. Ich habe sie nicht gehört und die stand da einfach nur. Und dann habe ich natürlich geschaut, ob sie Kälber dabei hat und so. Und wie gesagt, es war ein ziemlich offener Wald und ich konnte alles ganz gut sehen. Und dann, ja, dann ging der Puls hoch und die ist dann auch liegen geblieben.
Da bist du freihändig in Anschlag gegangen und
Ja,
hast.
an den Baum gelehnt, in Anschlag gegangen und dann war die Vergrößerung natürlich noch ein bisschen zu groß eingestellt. Allerdings war auf der Entfernung auch nicht so viel falsch zu machen.
Ja gut, dann musst du sie erstmal ins Glas kriegen, ne? Wenn du auf 12-fach eingestellt hast, dann
Ah,
finden
so
sie
schlimm war es nicht.
ja.
Nein, ich weiß es nicht mehr, aber es war doch viel braun zu sehen im Glas. Und dann fällt der Schuss und erst bewegt sich die Kuh quasi gar nicht und rennt los. Und in dem Moment denkt man sich dann doch, oh Mist, was habe ich denn jetzt gemacht? Und dann ist sie auch noch hinter so eine kleine Kuppe gelaufen und ist da ja, zusammengebrochen. Es waren vielleicht 100 Meter oder so, aber ich konnte sie nicht mehr sehen. Und das bedeutet bei uns Jagdleitung anfunken. Ich habe auf ein Elch geschossen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie liegt. Und in dem Fall war das dann auch noch so. Ich war so aufgeregt. Im ersten Moment, ich war mir sicher, das war eine Kuh. Und dann läuft sie los. Und ich dachte mir, Mist, saß da jetzt doch noch ein Horn? Wir hatten in der Woche auch ein paar Bullen geschossen, kleine Spießer, würde man vielleicht sagen, mit nur einer Seite, die andere war abgebrochen. Und dann dachte ich, Mist, habe ich da jetzt doch ein Horn gesehen? Boah, die war auch noch so groß. Doch ein Bulle? Nee, war doch eine Kuh. Weißt du, die schießen tausend Gedanken durch den Kopf. Ja, und dann kam aber, ich musste dann noch 1,5 Stunden warten, bis das Treiben zu Ende war. Dann kam endlich irgendwann der Hundeführer. Und dann kam die Nachricht doch. Liegt hier, Elch, Kuh, alles gut gegangen, sauberer Schuss, kein Problem.
Ja, sauber. Sehr schön.
Und das war
Und
echt
das war
ein
dann auch
mächtiges
ein
Erlebnis.
nicht führendes Stück.
Nicht für ein Stück mein erstes geschossenes Wild überhaupt.
Das nenne ich einen Einstieg.
ja, und dann, ja, war schon ganz heftig. Also.
Ja, cool.
Genau.
Also.
2 Tage später fiel dann direkt der nächste. Das war eine Nachsuche auf einen kleinen Elchbullen. Der kam dann just bei mir am Stand raus. Dann habe ich den erlöst. Der war also weitergelaufen, krank geschossen, angeschossen. War eine sehr erfolgreiche Woche.
Ja, weil du das Thema angeschnitten hast, nachsuchen. Womit sucht ihr so in der Regel nach? Mit was für Hunden?
In der Regel mit den Elchhunden. Es gibt wenige spezialisierte Nachsuchenjäger. Es gibt also auch kein Nachsuchenregister oder wie heißt es, Schweißhundregister,
Ja.
sondern im Prinzip das Gesetz verlangt, dass du im Prinzip innerhalb von 1 oder 2 Stunden, je nach Wildart, einen brauchbaren Hund am Platz hast für die Nachsuche, brauchbar allerdings nicht im Sinne von der deutschen Brauchbarkeitsprüfung, sondern in erster Linie könnte jeder Hundeführer sagen, mein Hund kann das, mein Hund macht das. Und so wird es auch gehandhabt und viele Hunde schaffen das auch. Aber wie gesagt, es gibt wenig spezialisierte Nachsuchenjäger. Die spezialisiert sind, die haben dann auch oft ja, Schweißhund, Dachsbracken und so weiter.
Ja, wir haben einen kleinen Ableger vom Club für Bayerische, glaube ich, hier in Schweden. Ja.
Ja, einer bei uns im Verein hat jetzt auch tatsächlich seinen bekommen. Der macht aber auch da, wo er dann wohnt, viele Verkehrsnachsuchen und so. Da hat dann die Polizei sozusagen ein eigenes Register über Nachsuchenjäger, die dann nochmal eine spezielle Ausbildung gehen und so. Das ist dann aber just speziell für Verkehrsunfälle.
Ja, das wäre auch nochmal was, eine Nachsuche auf dem Elch, aber gut.
Weißt du, wo ich gerne noch drauf eingegangen wäre mit dir?
Ja, erzähl.
Wir haben das mit der Weidgerechtigkeit besprochen, was die Brunftzeiten angeht. Aber ich finde zum Beispiel, als ihr ich weiß nicht, ob es im letzten Abschnitt über das Blatten war oder über die Lockjagd auf Wildschweine, dass man doch gerne mal dem Nachbarn den großen Bock abluchst, irgendwie just durchs Locken. Und
Ja.
das ist hier also illegal, ja. Also du darfst auf keinen Fall wild von anderen, ja, aus anderen Revieren in dein Revier locken, um es zu erlegen. Das ist also wirklich ein Verbrechen. Mit bis zu 1 Jahr Gefängnis bestraft oder Geldstrafe. Wird besonders auch interessant, was Kirrungen angeht, zum Beispiel beim Schwarzwild. Das ist so ein Ding, wo ich mir denke, ja, ist doch eigentlich ganz nett. So, führt natürlich dann auch wieder dazu, wenn man mit dem Nachbarn eh nicht leiden kann und so. Aber so ganz generell, als ihr da euch darüber unterhalten habt, dass es doch irgendwie gang und gäbe sei, möglichst die starken Stücke vom Nachbarn sich ranzulocken, da würde der Schwede also den Kopf schütteln.
Ja, du, ich schüttel auch den Kopf über Jagdneid. Gut, dann lebe ich auch im jagdlichen Paradies in Schweden wie in Deutschland. Aber letztendlich haben wir alle hoffentlich ausreichend Jagdgelegenheit, dass da kein Neid aufkommen muss. Aber wie wird das denn gehandhabt? Ich meine, das ist ja beliebig schwierig, ne? Wie weit darf denn oder muss eine Kirrung von der Grenze weg sein?
Ja, also es gibt da das ungeschriebene 200-Meter-Regel zum Beispiel, aber im Prinzip kommt es natürlich auf den Einzelfall an. Ich habe jetzt letztens noch was gelesen, da hatte dann einer tatsächlich so eine 100-Meter-Scholle irgendwo, die er alleine sozusagen, ja, bejagen ist er ja nicht viel, aber er hat da auf jeden Fall eine Kehrung aufgestellt, einen kleinen Turm aufgestellt und hat das Ganze dann auch noch mehr oder weniger gewerblich angeboten. Da ist ja klar, dass du keinen eigenen Stamm hast, den du bejagen kannst. Wenn das dann auch noch sozusagen freie Pläne ist. Man muss ja vielleicht dazu sagen, dass du hier in Schweden immer das Jagdrecht auf deinem eigenen Grundstück hast. Egal wie groß. Und dann kommen verschiedene Regeln dazu am Ende, aber erstmal grundsätzlich dürftest du auf deinem eigenen Grundstück jagen.
Mit Ausnahme gewisser Wildarten, ne? Oder wie ist das
Genau, es
genau?
gibt genau das staatliche Wild, also hatten wir ja vorhin schon mit dem Wolf, dem Bären und dann der Elch, ist zum Beispiel staatliches Wild, da gibt es dann diese verschiedenen Lizenzierungsverfahren, welche Quote du da kriegst. Und beim Elch ist es dann zum Beispiel so, die kleinste Einheit wäre dann ein sogenanntes unregistriertes Grundstück. Das könnte dann zum Beispiel auch so eine 100-Meter-Scholle sein. Da dürfte man dann maximal ein Kalb pro Saison schießen und das dann auch nur an 5 bestimmten Tagen im Jahr. Die werden dir vorgegeben. Und da müsste dann natürlich auch erstmal das Kalb vorbeikommen. Genau, aber wenn du dann irgendwie ein paar Hektar Land hast oder Wald oder so, dann könntest du zumindest das Niederwild schon mal ganz gut bejagen, ohne irgendwelche Einschränkungen sozusagen. Aber viele tun sich dann halt, wenn sie vor allem nur ein paar Hektar besitzen, mit den Nachbarn zusammen, das ist ganz üblich, und dann gründet man halt mit den Nachbarn, ja, wie so eine Art Hegering oder ein Revier, ein zusammenhängendes. Und dann gibt man sich gegenseitig das Jagdrecht auf dem jeweils anderen Grundstück. Und dann hat man also auch schon wieder größere zusammenhängende Reviere, in denen dann eine ordentliche Wildverwaltung möglich ist.
Ja, anders geht das ja gar nicht, ne? Ich meine, gut, du jagst bei einem der großen Waldbesitzer in Schweden. Auch hier in der Ecke haben die viel Land und bieten auch gute Jagdgelegenheiten.
Ja, die bieten ja auch teilweise Jagdgelegenheiten für Jäger, die nicht organisiert sind, also in irgendeinem Jagdverein oder kein eigenes Land haben zum Jagen. Dann kannst du da so eine Tageskarte lösen und dann kannst du bei denen in den entsprechenden Revieren jagen gehen.
Ja, aber ansonsten, ja, ich finde es hier großartig, weil also das eine Revier, in dem ich bin, das hat 2500 Hektar, so ungefähr. Und da haben sich eben auch viele, viele Grundbesitzer zusammengetan, um eben eine ja, angemessene Größe zu haben, weil letztendlich haben wir hier echt, wird zwar alles bewirtschaftet, das ist aber also für deutsche Verhältnisse wild. Wenig Esung, sprich zwar schon starkes Wild, aber dafür wenig Wild.
Genau, also die Wilddichte ist ja auch einfach viel geringer,
Genau.
auch egal, welche Wildart wir jetzt eigentlich besprechen.
Ja, durch die Bank, ne?
Genau.
Und von daher macht es ja viel mehr Sinn, sich zusammenzuschließen und dann gemeinsam auf den 2.500 Hektar die Jagd auszuüben. Da läuft man sich eh kaum über den Weg auf so einer Fläche mit den paar Jägern.
Ja, und just für den Elch musst du es dann ja auch wieder, weil du dann wiederum bestimmte Flächen brauchst, um überhaupt die entsprechenden Lizenzierungsverfahren zu bekommen und dann entsprechende, ja, Quoten erfüllen zu können. Wie gesagt, da gibt es diese unregistrierten, dann gibt es nochmal eine Stufe größer, da dürfte man dann, oder da müsste man schon mindestens 10 Elche schießen können alleine, also die Fläche muss es hergeben. Und dann gibt es diese, das sind dann die Lizenzgebiete und dann die großen Elch-Schutzlumode, Pflege-Hegegebiete, wie auch immer, Verwaltungsgebiete, wo dann entsprechend die Größe natürlich irgendwie am Ende die Gesamtquote vorgibt. Und dann wird das auf die entsprechenden, das sind dann meistens so wie in unserem Fall, wir sind also angeschlossen an eine noch größere Einheit mit mehreren Jagdgebieten drumherum und dann gibt es da entsprechende höhere Quoten, die wir dann erfüllen können
Ja.
und sollen.
Ja, ich meine, wenn wir über die Wilddichten reden, dann reden wir beim Elch auf 1000 Hektar, das, was wir beim Rotwild auf 100 Hektar haben. Ne? Von daher.
Ja, und da ist dann auch wieder so ein Punkt, wo ich mir manchmal denke, so ja, in Deutschland, wenn ich so den Begriff Gummipirsch höre, warum macht man das in Deutschland überhaupt? Weil hier ist es dann auch wieder so, also alle Hilfe von motorisierten Fahrzeugen ist also streng verboten. Ich dürfte mich nicht ins Auto setzen, das Revier abfahren und sagen, oh, schau mal, da hinten steht ja jetzt der Elch oder meinetwegen auch der Auerhahn. Ach, guck mal, da hinten sitzt er im Baum. Und dann aussteigen und ihn erlegen, weil das ist also streng verboten. Und gerade bei der geringeren Wilddichte, ja, aber dann doch irgendwo vielleicht auch, ich sag mal, verlockend, um Zeit zu sparen oder so. Aber in Deutschland scheint das ja doch ganz üblich zu sein, oder liege ich da falsch?
Also ich kenne den Begriff, ja, ich kenne aber nur ganz, also persönlich in meinem Freundeskreis kenne ich niemanden, der das wirklich macht. Insbesondere auch bei der Reviergröße, die man üblicherweise so hat, ne?
Genau, das war mein Gedanke. Also irgendwo ist es doch, ja, kann man ja fast durchlaufen, wird ja vielleicht sogar schneller gehen.
Ja, genau. Aber ich glaube, das ist generell so ein bisschen, ich weiß, wir Deutschen, wir zelebrieren, also gerade die Deutschen, aber mit Sicherheit auch die Österreicher, wie es in der Schweiz ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber im deutschsprachigen Raum, sage ich mal pauschal, zelebrieren wir eher gerne die Weitgerechtigkeit. Aber meine bisher sehr subjektive Wahrnehmung der Jagd in, ja zumindest in Schweden, ist, dass ja, sie auf jeden Fall hier viel mehr inhaltlich gelebt wird, ne? Die Brumpf, die Balz frei von Jagd zu halten, ne?
Genau.
Das gegenseitige Weglocken des Wildes verbieten, die Gummipirsch verbieten, da gibt es bestimmt noch das eine oder andere. Ja, kommt dir da noch was in den Sinn?
Ah, jetzt so, was das angeht, dass es wirklich verboten ist, nicht, aber es gibt halt viele Begriffe, die dann einfach, dadurch haben wir ja damals den ersten Kontakt über die E-Mail bekommen. Du hattest in irgendeiner Sendung das erwähnt. Dann hatte ich dich angeschrieben, dass es ja in Schweden sehr wohl den Begriff wie Weitgerechtigkeit gibt. Und dann ist man also schnell in der, ja, Ethikdiskussion. Der Begriff fällt ja in Deutschland auch gerne oder halt die sogenannte Jägermäßigkeit hier.
Ja.
Und es ist also schon ein starkes Empfinden dafür da, dass es eben nicht jägermäßig ist, zu bestimmten Jahreszeiten bestimmtes Wild zu schießen, obwohl es vielleicht sogar zugelassen wäre.
Zum
Oder wie
Beispiel.
gesagt, ja, zum Beispiel die Elchkuh vor dem Kalb zu schießen. Das wäre ja jetzt nicht verboten so, aber es gehört sich ganz einfach nicht, weil das Kalb hat dann ja gar keine Chance.
Ja, okay, da wird eine
Ähm, oder
Gesetzeslücke sozusagen durch den Kodex, die Weitgerechtigkeit ge gefüllt, sozusagen geschlossen.
genau, oder wenn du ja bei den Wildschweinen zum Beispiel, wenn du dann die Überläufer hast, eine Überläufer Sau, sagt man vielleicht.
Bache oder
Die dann
Keile?
schon, ja, genau, die Überläuferbache, gehören die Frischlinge nicht vielleicht doch schon dazu, weil ich meine, die können ja dann irgendwie ab dem, was weiß ich, wie vielen Monat können die dann ja schon geschlechtsreif sein. Und wenn du dann auch noch verschobene Brunftzeiten beim Schwarzwild hast, dass die also über das gesamte Jahr verteilt irgendwann frischen können, da muss man schon aufpassen, welche Bache man erlegt.
Ja. Ja, okay, da gibt es ja aber den doch erfreuliche Parallelen auch. Aber hast du vielleicht noch ja, so krasse Gegensätze zwischen der schwedischen Jagdkultur und dem, was du von der deutschen weißt?
Ich glaube, die sind im Prinzip sehr ähnlich. Ich glaube, die Deutschen sind sehr viel traditioneller auch, auch mit der, ich sag mal, Jagdkultur drumherum, was Jagdhornblasen angeht. Die Sprache unterscheidet sich ja doch sehr schwer. Vielleicht hat man es auch im Laufe des Gesprächs schon gemerkt, dass ich da nicht so drin bin. Wir reden halt Schwedisch miteinander und Blut ist Blut und ein angeschossenes Tier ist ein angeschossenes Tier. Also da gibt es nicht, oder es gibt sehr wenige Spezialausdrücke, sagen wir mal. Und die Spezialausdrücke, die es gibt, die haben dann vielleicht auch eher damit was zu tun, dass es wirklich was Spezielles, Jagdbezogenes ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man bestimmte Körperteile anders nennt, um eben die jagdlichen Ausdrücke zu verwenden.
Ja,
Ähm,
jetzt.
das, das finde ich jetzt doch, also jetzt, wo du mich so fragst, klar, das ist ein sehr, sehr krasser Unterschied. Und ansonsten, ja, wie du auch schon erwähnst, ich hab aus der deutschen Jagd nicht so viel Erfahrung in Deutschland. Ich habe mit deutschen Jägern hier in Schweden zusammengejagt und dann sitzt man natürlich auch abends zusammen und unterhält sich und so. Aber ich selber darf ja in Deutschland leider nicht jagen, aufgrund meines schwedischen Jägerexamens.
Ja, mein Gott. Da hast du ja hier alle Möglichkeiten
Ja,
der Welt.
ich hab hier alle Möglichkeiten. Ich wüsste auch nicht, wann ich mal die Zeit dazu hätte. Aber letztes Jahr war es ja kurz davor oder war es Anfang des Jahres mit dieser Novellierung des Bundesjagdgesetzes. Da hätte entsprechend der Passus drin gestanden, dass Auslandsdeutsche dann eben doch auch den Ausländerjagdschein lösen dürften. Ist ja leider nicht durchgegangen, was den Part angeht. Das hätte mir dann doch die Möglichkeit erlaubt. Aber solange ich meine deutsche Staatsbürgerschaft habe, ist das also hinfällig.
Ja, gemein für dich, ne? Also sobald du sie
Ja.
ablegst, kommst du als Schwede mit dem Jagdschein, kannst den Tagesjagdschein lösen, kein Problem.
Genau, ich verstehe auch total die Idee dahinter
Klar.
natürlich. Aber wenn man dann selber in der Situation ist und man lebt im Ausland, man hat im Ausland die jagdlichen Verbindungen, macht entsprechend im Ausland den Jagdschein, wo nun mal der erste Wohnsitz ist. Und der Nachbar darf dann mit seinem schwedischen Jägerexamen nach Deutschland fahren und jagen, kein Problem. Und ich nicht, weil ich halt auch noch die deutsche Staatsbürgerschaft habe. Das ist dann schon ein bisschen komisch.
Ja, kann ich verstehen. Ich bin ja auch ein großer Fan der langjährigen fundierten Ausbildung. Da habe ich auch neulich eine interessante E-Mail von Philipp gekriegt. Und ich suche zu dem Thema auch übrigens immer noch jemanden, der sich wirklich mit der pädagogischen oder didaktischen Seite des Themas auskennt. Also falls da jemand eine Idee hat, wie man dazu mal interviewen kann, was jetzt wirklich so rein wissenschaftlich betrachtet besser ist, Kompaktkurs, ja. Mehr oder weniger mit dem gleichen Stundenumfang versus der mehrmonatigen Kurse, dann wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ja, genau, wir wollen natürlich keine Deutschen, die dann eben irgendwo ins Ausland gehen und da einen vereinfachten Schein machen und dann zurückkommen und damit in Deutschland jagen. Ne? Das würden mit Sicherheit
Genau.
zahlreiche Leute nutzen. Deshalb die Überlegung, die dahinter steckt, ist durchaus nachvollziehbar von staatlicher Seite. Ja.
Richtig.
Aber du
Ja,
hast
wie
es
gesagt, soweit
provoziert.
verstehe ich das auch.
Ja,
Ja.
du hast es vorhin provoziert. Du sagtest, es gibt doch so ein paar Begriffe, auch wenn es wenige sind, ja, die jetzt speziell aus der Jägersprache, Jägersprech sind in Schweden. Was ist das denn so zum Beispiel?
Ja.
Das ist fies, ne?
Ja, ist eine fiese Frage. Also es würde in einer Unterhaltung dann würde einem das vielleicht leichter einfallen. Nee, da muss ich echt passen jetzt so spontan.
Ah gut, fällt dir bestimmt nach dem
Vor allem, wenn wir
Gespräch.
jetzt so viel Deutsch geredet haben, dann ist es ja gleich doppelt schwer, auf Schwedisch zu denken.
Ja, du schiebst einfach nach, wenn es dir
Vielleicht
wieder
schicke ich dir
einfällt.
nachher noch eine Mail.
Dann können wir das in der nächsten oder übernächsten Sendung nachreichen.
Ja, auf jeden Fall.
Cool. Markus, du, Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so ein bisschen Einblick in die schwedische Jagdkultur und das schwedische Jagdwesen zu geben. Weiß ich sehr zu schätzen. Ich wünsche
Ja,
dir noch einen
gerne, gerne.
schönen Sommer mit deiner Familie.
Ja, wünsche ich dir auch. Mach dir noch einen schönen Abend.
Bis dann, bald mal Zeit. Oder wie sagt ihr? Skitjagd?
Huitjagd. Huitjagd. Scheißjagd.
Okay. Naja,
Ja,
okay.
komm, beim Skifahren wünscht man sich auch Hals und Bein, so. Ungefähr so muss man
Ach
das
so,
sehen.
das ist tatsächlich so gemeint.
Ja, auf jeden Fall.
Alles klar. Ja, sehr schön. Dann es geht Jagd.
Ja.
So, das ist sie jetzt auch schon fast gewesen, die 87. Jagdcast-Episode. Wer bis hierhin zugehört hat, den hat es offensichtlich gefallen. Und dann seid doch bitte so lieb, falls ihr noch keine Bewertung auf dem Podcast-Portal hinterlassen habt, von dem ihr aus Jagdcast runterladet, und hinterlasst uns dort eine 5-Sterne-Bewertung. Das ist unglaublich wichtig für die Sichtbarkeit von Jagdcast. Wir sind zwar der mit Abstand am besten beurteilte jagdliche Podcast im deutschsprachigen Raum, aber das soll ja auch bitteschön so bleiben. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Dann, ja, wenn das Wetter mitspielt, wieder aus Schweden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.